Und jetzt kommen wir zu Gottes Wort. Ich bitte euch, den Propheten Jeremia aufzuschlagen, und zwar im Kapitel 31. Jeremia Kapitel 31, und ich lese dort ab Vers 31. Jeremia 31, Vers 31 bis Vers 34, zunächst einmal die Schrift lese. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde, nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss, an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Ehrherr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben, und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinen bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr, denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Soweit zunächst dieser Schriftabschnitt. Ein kleiner Rückblick in der Heilsgeschichte. Als Gott den Menschen geschaffen hatte und die Schöpfung abgeschlossen war mit dem Abend des sechsten Tages, hat Gott die Schöpfung noch einmal angesehen, auch den Menschen, auch die Beziehung zwischen Gott und Mensch, und hat dem Ganzen ein Qualitätssiegel gegeben. Und es hieß, und siehe, es war sehr gut. Dass das nicht so blieb, ist uns allen bekannt. Der Satan trat an den Menschen heran, um ihn zur Sünde zu versuchen. Satan selber war aber zuvor in Sünde gefallen. Er war ja ein wunderbarer Engel gewesen, der aber durch seine eigene Sünde von Gott abgefallen war, und zwar durch eine Herzenshaltung, die er später in den Menschen hineintragen wollte. Und wenn ihr mit mir mal aufschlagen wollt, im Propheten Jesaja, im Kapitel 14, dort ist ein Text, der sicherlich von der Auslegung her nicht hundertprozentig klar ist, aber viele Ausleger sehen hier nicht nur eine Prophetie über den König von Babel, sondern hinter diesem Bild eine Beschreibung des Sündenfalles Satans. Wir haben heute Morgen keine Zeit, das jetzt näher zu untersuchen. Aber da heißt es im Vers 13, Jesaja 14, Vers 13. Und hier spricht der Satan, oder Gott über ihn, Entschuldigung, Gott über ihn. Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, sag Gott zu dem vordergründig dem König zu Babel, aber wir sehen den Satan, den Lichtsengel, der hier beschrieben wird. Und jetzt merkt euch diese Worte gut. Ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen, und ich will mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen und ich will mich dem Allerhöchsten gleich machen. Hier tritt also eine geistliche Macht gegen den Herrn auf und sagt, ich will. Wenn wir später unseren Herrn Jesus hören, als er im Garten Gethsemane betete, Vater, wenn es möglich ist, dann nimm diesen Kelch von mir, aber nicht wie ich will. Das ist genau das Gegenteil. Satan ist der, der sagt, ich will, ja, ich will das, was mir so vorschwebt. Und genau diesen Gedankengang hat er zu Menschen getragen. Ihr kennt alle die Geschichte vom Sündenfall, davon gehe ich jedenfalls aus. Ich denke, die jungen Bibelstudenten da vorne auch, ja, und die wissen auch, wo der steht, der Sündenfall des Menschen, nämlich wo? Bitte? Erste Mose, schon mal gut. Kapitel, wisst ihr auch? Na, hätte es einen Lolli gegeben, jetzt gibt es eben keinen. Gut, 1. Mose, Kapitel 3. Da kommt die Schlange, auch der Satan, zu Menschen und sagt in 1. Mose 3, jetzt wisst ihr es für alle Zeit, nächstes Mal frage ich wieder, hoffentlich vergesse ich den Lolli nicht. und sagt, Vers 5, an dem Tag, da ihr davon esst, von dieser verbotenen Frucht, werden eure Augen geöffnet und ihr werdet sein, also ihr werdet sein wie Gott und ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen ist und dass er begehrenswert wäre. Das ist genau der Gedanke, das Begehrenswerte, ja. Wenn ich etwas begehre, dann kann ich auch sagen, ich will das Schnitzel haben oder ich will das neue Fahrrad haben oder ich will was auch immer. So dass der Gedankengang, den Satan durch den Sündenfall in die Menschheit hineintrug, und der Mensch sagte, ich will, und setzte sich damit von der Herrschaft Gottes ab. Der Mensch, der geschaffen war für die Gemeinschaft mit Gott, wird verführt in eine Herzenshaltung, die das eigene Ich ins Zentrum rückt. Ich will mein Leben führen, ich will meine Pläne verwirklichen, ich will tun, was mir gefällt, und ich will am Ende, dass Gott das auch noch segnet. Denn Gott wollen wir schon haben. Und der Sündenfall war geschehen und Gott gab in seiner Barmherzigkeit einen kleinen Ausblick. Er hat so wie ein klein wenig mal die Tür geöffnet für das, was kommen würde in der Zukunft. Und er sagt in 1. Mose 3 im Vers 15. Und das ist das gleiche wieder wie beim Jeremia. Wisst ihr noch die beiden Worte bei Jeremia, von denen ich sagte, merkt sie euch? Sind die Worte, ich will. Und hier heißt es, Gott sagt, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Hier deutet Gott schon an, ich will Errettung schaffen. Du Mensch, du hast eben durch dein Ich will dich von mir abgesetzt, bist in die Sünde gefallen, hast dein eigenes Leben in die Hand genommen, hast rebelliert und aufbegehrt gegen mich. Hast dem der Verführung des Satans Raum gegeben und Gott deutet schon an, ich werde einen Erlöser schaffen. Und er sagt, leite das ein mit den Worten, ich will einen Erlöser schaffen. Ihr werdet später noch merken, warum diese Worte so wichtig sind für den Verlauf der Predigt. Aber der Erlöser kam nicht sofort. Es war ja nicht so damals, dass der Sündenfall geschehen war, und dass dann Gott gesagt hätte, und jetzt schicke ich schnell Jesus auf die Erde, dass er am Kreuz stirbt, oder? Nein, da sind 4000 Jahre vergangen, bis Jesus schließlich kam und dieses Kreuz das Sinnbild der Erlösung wurde. Und in der Zwischenzeit hat Gott einen Bund geschlossen mit seinem Volk. Und wir gehen wieder zurück in Jeremia 31, da ist nämlich davon schon die Rede gewesen. Schaut nochmal, Jeremia 31, Vers 31 und 32. Jeremia 31, Vers 31. Siehe, es kommen die Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Und jetzt heißt es, nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss, an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten zu führen. Da hatte Gott auch einen Bund geschlossen mit dem Volk Israel. Er hat ihnen eine Gesetzestafel gegeben mit den sogenannten 10 Geboten. Und alle 10 Gebote beginnen mit den gleichen Worten. Nämlich mit den Worten, du sollst. Du sollst. Warum hat Gott das gegeben? Hat es je einen Menschen gegeben, der durch den Versuch, das Gesetz zu halten, errettet wurde? Gab es je einen Menschen, der in seinem Leben das Gesetz erfüllen konnte? Gab es je einen Menschen, der durch seine eigene Anstrengung Gott überzeugen konnte? Niemals. Gott hat diesen Bund mit dem Du sollst nicht gegeben, damit der Mensch dadurch in den Himmel kommt, sondern, das steht später mal im Römerbrief, dass die Sünde als Sünde offenbar würde. Er gibt dem Menschen sein Gesetz, seinen Maßstab, als Zeichen seiner Heiligkeit und sagt, so, versuch dich mal dran. Und je mehr der Mensch das versucht hat, desto verzweifelter wird er. Weil er merkt, er kann das nicht. Da gelingt ihm mal das eine und dann misslingen ihm wieder zwei andere Dinge. Und dann meint er eine Sache, jetzt habe ich es aber im Griff und rumpel die Bumpel, ist er schon wieder überwältigt von der Sünde. Gott hat diesen Bund mit dem Du sollst gegeben, nicht dass der Mensch gerettet wird, sondern dass der Mensch erkennt, wie sündig er ist. Das steht in Römer 7 im Vers 13 für die, die das nachlesen wollen. Römer 7, Vers 13, ich lese uns das vor. Sondern die Sünde, damit sie als Sünde offenbar werde, hat durch das Gute meinen Tod bewirkt, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Ist klar, wenn Gott sein Gesetz gibt, dann wird erst deutlich, was wir falsch machen. Wenn es keine Gesetze gäbe, dann wird auch keiner was falsch machen. Wenn auf der Straße keine Tafel steht, Geschwindigkeitsbegrenzung 80, dann ist egal, wie wir fahren. Aber sobald es ein Gebot wird, wird klar, wer die Gebote übertritt. Und deswegen hat Gott seine Gebote gegeben, mit dem du sollst. Das war wie ein Fluch. Er hat dem Menschen einen Weg gegeben, um gerettet zu werden. Scheinbar einen Weg gegeben, um Gott zu gefallen, mit dem du sollst. Und statt dass der Mensch dadurch in den Himmel kommt, wird er immer verzweifelter, sodass Paulus später mal auch in Römer 7 sagen muss, ich elender Mensch, ich will das halten und ich kann es nicht. Und das wirst du als Christ auch schon gemerkt haben. Je mehr du versuchst, Gott treu zu sein, je mehr du versuchst, heilig zu leben, je mehr du versuchst, dich mit Selbstdisziplin irgendwie zurechtzubiegen und zusammenzureißen, desto deutlicher wird, du kannst es nicht. Das geht eine Woche gut oder zwei Wochen gut und da muss nur einer kommen, der dir mal auf den großen Zeh tritt und die Explosion deines Zornes ist schon wieder da. Da müssen nur die verführerischen Bilder wieder vor deinen Augen vorbeigehen und du bist wieder gefallen. Du sollst, es war der Bund Gottes im Alten Testament, um die Sünde als Sünde offenbar zu machen, um den Menschen in die komplette Verzweiflung zu führen, damit der Mensch begreift, ich brauche einen Erlöser. Und wenn wir jetzt Jeremia 31 anschauen, den Bund, den Gott geben wird, der damals noch Zukunft war, Jeremia hat seine Worte geschrieben 700 Jahre bevor Jesus auf der Erde war, da hat er gesagt im Vers 31, ich lese es noch einmal, ich werde einen neuen Bund schließen, nicht wie der Bund damals nach dem Auszug aus Ägypten, mit dem du sollst. Sondern er sagt im Vers 33, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Merkst du, da ist etwas ganz Neues angebrochen. Nicht mehr, dass du sollst, sondern dass ich Gott will. Ich schaffe Neues. Ich habe das so oft gehört, dass ich Menschen evangelisiert habe und die waren kurz vor einer Entscheidung, auch gerade in Gemeinden. Und die sagte mir dann, Michael, weißt du, ich fürchte, ich schaffe das nicht, so zu leben wie du oder wie die Bibel es sagt. Und dann sage ich in der Regel, da hast du etwas sehr Richtiges erkannt. Du kannst es wirklich nicht. Und Gott hat das auch sich gar nicht so vorgestellt, dass du es schaffst, sondern er hat gesagt, ich will in dir etwas Neues schaffen. Denn sonst kommen wir eines Tages an der Himmelspforte an und da stehen wir da und Jesus fragt, so, du möchtest in meinen Himmel? Warum? Und wir würden anfangen, ja, weißt du, lieber Heiland, ich war ja ein ganz Treuer. Ich habe mich ja angestrengt. Ich habe sogar TFM-Bibelkunde gemacht. Und ich habe mitgearbeitet in der Gemeinde und ich war beim Abendmahl und ich habe. Was würde Gott dann sagen? Er würde sagen, weiche von mir, ich kenne dich nicht. Denn Gott hat gesagt, er wird seine Ehre keinem anderen lassen. Aber wenn wir da ankommen und sagen, Herr, ich war ein verlorener Sünder, du hast uns dein Du sollst gegeben, ich habe mich daran abgearbeitet, ich habe es nicht geschafft, aber dann begriffen, du hast einen Bund gemacht am Kreuz mit den Worten, ich will. Und darauf habe ich mich eingelassen und alles, was ich heute bin, bin ich durch deine Gnade. Nicht mehr das Du sollst, sondern das Ich will. Verstehst du auch, deswegen ist der Sündenfall des Satan so blasphemisch, dass er gesagt hat, ich will. Mit diesen Worten hat er sich Gott gleichgesetzt. Und wir dürfen begreifen, Gott schafft Neues. Und überall dort, im Alten Testament und im Neuen Testament, wo Gott sich offenbart als der Erlöser, hat er nie angefangen mit Du sollst, sondern hat immer gesprochen von dem Ich will. Zum Beispiel, Gott will sein Volk Israel aus Ägypten erlösen, aus der Knechtschaft. Er beruft sich Mose, er begegnet ihm am brennenden Dornbusch, der Mose fragt, was soll ich den Leuten denn sagen, wer du bist? Und dann gibt Gott einen Namen. Er sagt, ich bin. Schießt du der Hinweis auf Gott selbst? Ihr Israel sollt eure Hoffnung ganz auf mich setzen. Ich bin der Erlöser. Und als Jesus auf der Erde war und sich den Menschen vorgestellt hat und gepredigt hat, dann hat er diese, unter anderem, diese bekannten 10 Ich-Bin-Worte gepredigt. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Tür zu den Schafen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Verstehst du, dass du immer wieder auf Jesus und auf Jesus schaust? Das ist meine Not auch in der Seelsorge. Menschen sitzen da, die reden so viel von sich, was sie versuchen und nicht können. Weil ihnen nicht geoffenbart ist, es ist ja ein neuer Bund geschlossen. Nicht mehr der Bund, du sollst und du musst und wehe, wenn du nicht. Sondern ein neuer Bund, der heißt, ich Gott will. Ich will, wie es hier im Jeremia steht, schau mal im Vers 33. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Ich mache aus euch neue Menschen. Wenn wir als Christen von der Wiedergeburt reden, dann heißt es ja nicht, das bedeutet das ja nicht, also der Mensch versucht es nochmal besser zu machen. Gott stellt sein Schuldenkonto auf Null und sagt, Junge, hast eine zweite Chance, vermassle sie nicht. Nein, Wiedergeburt bedeutet, ich, Gott, will in dir etwas Neues schaffen. Und das macht mir so viel Hoffnung für Menschen, die vor der Frage stehen, soll ich mich Jesus wirklich ausliefern, soll ich mich wirklich bekehren? Es ist nämlich keine Bekehrung zu dem, du sollst dich jetzt anstrengen, damit du auch so lebst wie ein ordentlicher Christ ist. Sondern es ist das Vertrauen auf das Ich will Gottes, der uns allein zu neuen Menschen machen kann. Wir gehen mal ein Stückchen weiter in den nächsten Propheten, und zwar, das ist ja dann der Prophet Hesekiel, und wir schlagen da mal das Kapitel 34 auf zunächst. Und ich würde euch am liebsten empfehlen, nein, nicht am liebsten, ich empfehle es euch, vielleicht heute Nachmittag oder die arbeitslosen Bibelkundler gleich morgen früh, auch um 5 Uhr, mal durch die Bibel zu gucken. Und fangt mal vielleicht mit dem Hesekiel 34 bis 38 an und streicht euch überall an, wo da Ich will steht. Das Ich will Gottes. Nicht das Ich will des Menschen, sondern das Ich will Gottes. Schau mal, was du da für wunderbare Texte liest. Kapitel 34, Vers 11. So spricht der Herr, siehe, ich selbst will nach meinen Schafen suchen und mich ihrer annehmen. Ich, Gott, will. Er hat gesehen, dass die Hirten des Volkes, die Pharisäer und die Propheten und die Priester alle untreu geworden waren. Und dann sagt Gott, ich will mich ihrer selbst annehmen, wie es Jesus später sagt in Johannes 10. Ich bin der gute Hirte. Vers 12, wie ein Hirte seine Herde zusammensucht an dem Tag, da er mitten unter seinen zerstreuten Schafen ist, so will ich mich meiner Schafe annehmen und sie aus allen Orten erretten. Vers 13, ich werde sie aus den Völkern herausrufen. Vers 14, auf einer guten Weide will ich sie weiden. Vers 15, ich selbst will meine Schafe weiden. Vers 16, das Verlorene will ich suchen und das Verscheuchte zurückholen und das Verwundete verbinden. Das Schwache will ich stärken, das Fette aber und das Starke will ich vertilgen. Ich will sie weiden, wie es recht ist, und so weiter und so weiter. Mir macht das unglaublich viel Mut, dass Gott nicht vor mir steht und sagt, Michael, du musst und streng dich an und wehe, du strengst dich nicht genug an. Er steht nicht vor mir und sagt, okay, war schon ganz in Ordnung, was du bisher geleistet hast, aber jetzt erhöhen wir mal die Drehzahl. Nein. Wenn es darum geht, mein Leben zu verändern, mein Leben Jesus ähnlicher zu machen, mein Leben zu heiligen, dann steht Gott nicht vor mir mit seinem Du sollst heilig leben, sondern er kommt vor dich und sagt, ich will aus dir einen neuen Menschen machen. Ich will das tun. Wir gucken mal ins Kapitel 36 und das ist eine der grandiosesten Texte nach meinem Dafürhalten aus dem Alten Testament. Hesekiel 36, ich lese ab Vers 23. Und da brauchst du ganz viel deinen Stift für die Ich will. Kapitel 36, Vers 23. Darum will ich meinen großen Namen wieder heilig machen. Schau, das ist die Überschrift für diesen Abschnitt gewissermaßen. Gott sagt, ich will meinen Namen heilig machen. Wenn wir mal im Himmel sind, dann werden nicht unsere Taten besungen, sondern nur seine. Und wenn er uns dort im Himmel einmal die Krone geben wird, ja, die Krone der Gerechtigkeit, die Krone der Ehre, was werden wir damit tun? Ich freue mich auf diese Szene ganz besonders, wenn die Wirklichkeit wird, wie sie in der Offenbarung 5-mal beschrieben ist. Dann werde ich diese Krone abnehmen und zu Jesus hingehen und sie vor ihm niederlegen und sagen, Herr Jesus, du bist würdig. Denn all das, was in meinem Leben entstanden ist, wofür du mir diese Krone gegeben hast, hast ja du in mir gewirkt. Ich will meinen Namen heilig machen, sagt Gott. Schau, deswegen verzweifeln so viele Christen in ihrem Streben nach Heiligkeit. Deswegen haben manche Christen den Herrn wieder verlassen, weil sie das nicht begriffen haben. Es geht nicht um deine Anstrengung, es geht nicht um deine Bemühung, sondern es geht um das, was Gott selbst in dir wirken will. Wir müssen mit leeren Händen kommen. Da stand mal eine Frau vor, da saß eine ältere Frau vor mir. Ich hatte versucht, sie zur Bekehrung zu führen. Und dann hat sie zu mir gesagt, Herr Happle, ich kann mich noch nicht bekehren. Ich bin noch nicht gut genug. Und ich habe zu ihr gesagt, Sie irren sich, Frau Wagner. Sie sind noch nicht schlecht genug. Was sagt sie da? Was sagen Sie da? Sie wurde noch schlecht in ihren eigenen Augen. Stehst du? Der Mensch will immer vor Gott dastehen und immer irgendwas vorweisen. Denk doch an den Pharisäer im Tempel. Mein Gott, ich danke dir dafür, dass ich nicht bin wie der da hinten, sondern ich faste ja und ich gebe ja und ich bete ja und ich mache ja und ich bin ja. Und wer ging gerechtfertigt nach Hause? Der Zöllner, der ganz hinten stand und sagte, Gott, sei mir Sünder gnädig. Es geht um Gottes Ehre und deswegen müssen wir manchmal in unserem Streben nach Heiligkeit so verzweifeln, weil wir alles so viel in eigener Kraft tun und zu Ehren unserer Herrlichkeit, um vor Gott was zu sein und darzustellen. Und Gott muss es manchmal zulassen, dass unsere Frömmigkeit zerbricht, dass wir gedemütigt werden, dass unser Stolz zerbricht. Und ich sage, Herr, nichts habe ich zu bringen. Das Lied kennt ihr sicher auch, gell? Nichts habe ich zu bringen. Und denke daran, je länger du mit Jesus lebst, desto mehr wird dir klar, dass das stimmt. Nichts habe ich zu bringen. Keine Heiligkeit, keine Gerechtigkeit, keine Sündlosigkeit, keine Christusähnlichkeit. Ich habe gar nichts zu bringen. Alles, Herr, musst du machen. Ich kann es nicht. Und deswegen steht das hier. Also er will das tun für seine Ehre. Jetzt schau mal weiter, Vers 24. Das sind ja Worte, die natürlich zuerst mal für das Volk Israel genannt sind, und ich freue mich heute schon auf die Bekehrung von ganz Israel, wie es im Römerbrief steht. Die Herren Theologen, die sich über die Eschatologie Gedanken machen, sind nicht ganz einig, ob wir das noch miterleben oder wo die Gemeinde sein wird. Das ist mir ziemlich wurscht in dem Augenblick, wo ich in dem Moment sein werde. Aber ich will das miterleben, wenn das wahr wird für Israel, dass ganz Israel sich bekehrt. Das muss ein gewaltiges Erlebnis sein. Aber es gilt auch für uns, die Christen. Ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen, aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen, sagt Gott für Israel. Und er sammelt auch seine Gemeinde aus allen Ländern. Und sagt weiter, ich will, hast du gehört, ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all eurer Unreinheit und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Gott reinigt. Gott hat Jesus geschenkt, dass er am Kreuz stirbt, damit wir wahrlich Vergebung unserer Schuld haben können, weil wir konnten nichts tun, um Vergebung zu erwirken. Gar nichts. Vers 26. Und ich will euch ein neues Herz geben. Und einen neuen Geist, das heißt eine neue Gesinnung in euer Herz geben. Das ist für mich das Evangelium par excellence. Das steht jetzt schon 700 Jahre vor Christus in der Bibel. Das wurde wahr in Jesus, dass er gesagt hat, ich will euch ein neues Herz geben und ich will euch eine neue Gesinnung geben, weil ich das nicht kann. Weißt du, manchmal muss ich Jesus bekennen, Herr Jesus, ich habe heute gar keine Lust zum Bibellesen. Du bist vielleicht schockiert, dass ein Prediger manchmal keine Lust zum Bibellesen hat. Herr, ich habe gar keine Lust, jetzt diesen Hausbesuch zu machen. Du denkst, hey, was ist denn das für ein komischer Prediger? Ja, ich bin keine Maschine. Und dann kann ich nur sagen, Herr, verändere du mein Herz. Erneuere du mein Herz. Schenk mir wieder Freude, Verlangen nach dir und nach deinem Wort. Ich will dir ein neues Herz geben, eine neue Gesinnung geben. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Vielleicht müsste das dein Gebet werden, dass du merkst, mein Herz ist Jesus gegenüber wie ein Stein. Ich höre das alles, aber das hat auf mich so viel Eindruck, wie wenn man ihn mit einer Nadel in einen Stein piekst. Merkt der was, der Stein? Gar nichts merkt er. Hast du das auch schon gemerkt, dass dein Herz manchmal unempfindlich sein kann wie ein Stein? Und Gott sagt, ich will euch das steinerne Herz weggeben. Nur er kann dein Herz erneuern. Ich kann das nicht. Ich kann mich nicht zu einem enthusiastischen Christen machen. Das kann ich nicht, du auch nicht. Ich meine, manche versuchen da ein bisschen nachzuhelfen, durch Stimmung im Gottesdienst immer so aufgepeitscht wird, und dann denkt man, so jetzt bin ich der enthusiastische Christ. Das reicht immer gerade bis zur Ausgangstür, weil es menschlich gemacht ist, nicht vom Heiligen Geist gewirkt. Gott schafft neue Herzen. Vers 27, und ich will meinen Geist, das ist der Heilige Geist, das ist die Wiedergeburt, ich will meinen Geist in euer Inneres wirken. Und jetzt guck mal, was da steht. Lies mal mit. Und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen verfolgt und tut. Ich werde das tun. Die Freude an Gottes Wort, sein Wort zu lieben, sein Wort zu ehren, sein Wort zu fürchten, seinem Wort zu gehorchen, und zwar gerne und nicht, weil man muss. Nicht, weil das Du sollst im Vordergrund stehen, sondern weil man von innen heraus Freude hat, dieses Wort zu befolgen. Das kannst du nicht selber produzieren in dir. Das muss Gott selber machen. Erlösung ist und wird für immer das souveräne Werk Gottes bleiben. Von der Errettung bis zur Vollendung wird das große Ich will Gottes über einem Menschen stehen. Er ist es, der uns Vergebung unserer Schuld offenbart. Er ist es, der Wiedergeburt bei uns bewirkt. Er ist es, der uns mit Gott versöhnt. Und was ich ganz sonderbar finde, manche Leute begreifen das. Jawohl, ich kann gar nichts machen. Ich kann mir meine Sünde nicht selber vergeben. Ich muss zu Jesus kommen und Vergebung der Schuld empfangen. Dann nehmen sie das an, bekehren sich. Und dann gehen sie zurück in den Modus vom Sinai, von der Gesetzgebung. So, als würde Gott jetzt zu ihnen sagen, du sollst jetzt dich zu einem neuen Menschen machen. Und fangen an, sich abzukrampfen und versagen und versagen. Aber Gott hat gesagt, ich will ihr Herz erneuern. Ich will eine neue Gesinnung in euer Herz legen, weil wir das nicht können. Und schau, all das hat Christus getan und er wartet darauf, dass wir das in Anspruch nehmen. Schau, er hat uns die Vergebung der Schuld erwirkt am Kreuz. Ja? Am Kreuz hat er gerufen, als er das Opfer gebracht hatte, es ist vollbracht. Und jetzt lehrt er uns beten, zum Beispiel im Vater unser, und vergib uns unsere Schuld. Wir nehmen das in Anspruch, was da am Kreuz geschehen ist, das nehmen wir für uns in Anspruch. Wir sagen, Herr Jesus, da hast du die Vergebung der Schuld erwirkt. Und das nehme ich jetzt im Glauben in Anspruch, indem ich meine Sünde vor dir bekenne. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, ab Vers 18, heißt es, dass Gott die Welt mit sich selbst versöhnt hat. Das Zeichen ist nicht nur ein Zeichen für Vergebung, sondern ist ein Zeichen für Versöhnung zwischen Gott und Mensch, dass Frieden entsteht zwischen Gott und Mensch. Und doch, sagt der Paulus im 2. Korinther 5, eben in jenem Kapitel, lasst euch versöhnen mit Gott. Ja, ich komme zu ihm und sage, Herr, du hast die Versöhnung erwirkt und ich bitte jetzt um diesen Frieden Gottes durch die Vergebung meiner Schuld, dass ich ein Gotteskind werde. Und am Kreuz von Golgatha hat Jesus aber nicht nur die Vergebung unserer Schuld bewirkt, sondern die Grundlage dafür, dass er sagen wird, ich will ein neues Herz in dir Inneres geben. Und das darf ich im Glauben für mich in Anspruch nehmen. Herr, du verwandelst mich. Ich liebe Römer 12, die beiden ersten Verse. Da ist ganz viel Lebensprogramm, ganz verdichtet drin, was mich so besonders anspricht. Jeder hat ja so Verse, die ihn ganz besonders bewegen. Bei mir sind es Römer 12, Vers 1 und 2. Und schau mal, was da steht. Ich ermahne euch nun, Römer 12, Vers 1, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Oh, sagst du, hey Michael, das klingt aber ganz stark nach du sollst. Ja? Wenn man das so liest, also ich ermahne euch, gebt eure Leiber hin, du sollst. Also jetzt mal, Hingabe, mach mal. Noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen heiliger, noch ein bisschen tiefer, noch ein bisschen ernster. Aber lies weiter, ist wichtig. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Hast du gut mitgehört? Es heißt nicht, verwandelt euch durch Erneuerung eures Sinnes, sondern es heißt, lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Und das ist, was Jesus tut. Er vergibt nicht nur deine Schuld, er versöhnt dich nicht nur mit Gott, sondern er erneuert auch dein Herz, er erneuert dein Denken, er erneuert deine Gesinnung. Und wann immer du im Neuen Testament eine Aufforderung liest, dann darfst du sagen, oh Herr, das erinnert mich ganz stark an die 10 Gebote, mit dem du sollst. Und mit dieser Aufforderung, die du mir gegeben hast in der Bibel, komme ich jetzt an dein Kreuz und sage dir, Herr, ich möchte das schon gerne, aber ich kann das nicht. aber du in mir. Du durch mich. Du hast gesagt, schon durch den Jeremia, schon durch den Hesekiel, ich werde mein Gesetz in ihr Herz schreiben. Ich werde ihre Herzen neu machen. Ich werde ihre Gesinnung erneuern. Ich werde das steinerne Herz wegnehmen und das fleischerne Herz hineinlegen. Ich werde das tun. Versteht ihr, das wird eine ganz andere Haltung. Dann stehe ich nicht mehr vor dem Wort und denke, oh, wie soll ich denn das alles schaffen? Wie soll ich denn das machen? Wie kann ich jetzt heilig leben? So viele Gebote, du liebe Zeit, je mehr ich lese, umso frustrierter werde ich. Nein! Ich komme mit allen Aufforderungen Gottes zu Jesus und sage, Herr Jesus, es ist dein Wort. Du hast es gesagt. Du hast es mir wichtig gemacht. Ich verstehe, dass es richtig ist. Im Prinzip will ich das auch, aber... Also ich kann meine Nächsten nicht so lieben wie mich selbst. Ich kann mich als Frau meinem Mann nicht so unterordnen, wie dein Wort es sagt. Und ich, Mann, schaffe es nicht, meine Frau so zu lieben, wie du es sagst. Und ich kann nicht so geduldig sein mit meiner Mitschwester, meinem Mitbruder in der Gemeinde. Ich kann das nicht. Meinst du, Jesus weiß das nicht? Meinst du, Jesus hat die Gebote gegeben, weil er gesagt hat, also wenn der nur wollte, dann könnte das schon, der kriegt das schon hin. Wenn er ein bisschen auf die Zunge beißt und auf die Zähne beißt, dann kriegt er das irgendwie schon hin. Nein, er hat all seine Gebote gegeben, damit du mit ihnen zu Jesus kommst und sagst, Herr, dein Wort ist wahr, dein Wort ist heilig. Deinem Wort nicht zu gehorchen, bringt keinen Segen für mein Leben. Dein Wort ist gut. Aber Herr Jesus, ich kann das nicht. Aber du in mir, du kannst das. Und wenn mein Leben verändert wird, weil du mein Leben neu machst, bekommst du alle Ehre. Du wirst verherrlicht, du wirst hoch erhoben, du wirst groß gemacht. Wie lebst du? Lebst du mit dem, du sollst? Oder lebst du mit dem, ich will? Entweder ist das eine dein Lebenskonzept oder das andere. Entweder ist das eine deine Haltung Gott gegenüber oder das andere. Entweder du versuchst alles selber zu machen und verzweifelst und versagst eins ums andere Mal, oder du lieferst dich Jesus aus und sagst, Herr, du hast gesagt, du schaffst Neues in mir. Ich kann das nicht. Manchmal kann ich nicht mal wollen. Kennst du das auch? Manchmal kann ich nicht mal wollen. Und ich muss sagen, Herr Jesus, du hast gesagt, dass du ein neues Herz in mir schaffst. Du kannst in mir alleine eine neue Gesinnung schaffen, ein neues Handeln, ein neues Denken, ein neues Reagieren, ein neues Reden, ein neues Hören, ein neues Sehen. Nur du kannst das. Und dann bekommt er alle Ehre. Das ist die Grundlage der Reformation, die wir dieses Jahr mit dem 500. Jubiläum feiern. Ja? Sola fidei, allein der Glaube. Sola gratia, nur die Gnade. Sola Christus, nur er kann das wirken. Soli Deo Gloria, allein zur Ehre Gottes. Das ist das Evangelium. Und die Frage ist, ob du dem Evangelium gemäß lebst. Ob du das verinnerlicht hast, was Evangelium ist, eben nicht das du sollst, sondern das ich will. Und vielleicht hast du Angst, dich zu bekehren, weil du denkst, ich schaffe das eh nicht. Dann hoffe ich, wenn du mir einigermaßen zugehört hast heute Morgen, dann hast du heute Morgen begriffen, hey, ich kann das auch nicht. Aber meine Hoffnung ist Jesus. Er ist allein deine Hoffnung. Und wenn du noch nicht das Eigentum Jesu bist und noch zögerst, weil du dir selber nicht vertraust, dass du das hinkriegst, dann habe ich diese gute Nachricht für dich. Hör auf, Dinge von dir zu erwarten und erwarte alles von Jesus. Gib dich ihm hin. Überlass es ihm. Er hat gesagt, ich will Neues machen. Und wenn du kommst mit deinem verpfuschten Leben, mit all deinen Anstrengungen, die ins Nichts, vielleicht in die Katastrophe geführt haben, wenn du so zu Jesus kommst und sagst, Herr, hier ist mein Leben. Ich kann das nicht neu machen. Aber du alleine, du kannst das. Dafür steht dein Kreuz. Dann ist Hoffnung für dich. Und wenn du als Christ verzweifelt und verzagt bist und dich müde gekämpft hast, mit all deinen Anstrengungen Jesus irgendwie zu beeindrucken, welcher Wahnsinn, wir und Jesus beeindrucken, womit denn bitteschön? Dann gilt dir diese Botschaft. Nicht mehr, dass du sollst, sondern dass ich will Gottes, damit er in allem verherrlicht wird. Jetzt wünsche ich euch eine frohe Bibelarbeit. Ich hoffe, euer Stift wird leer vor lauter Kringeln oder Markierungen zu dem Ich will und dass ihr das in euren Herzen aufnehmt und erfasst. Gott segne euch. Amen.